Marcel und ich, wir haben uns heute entschieden, das so mehr nach unseren Gaben zu machen. Und ich stehe gern vor Leuten, ich erzähle gern. Und Marcel wird dann in einem zweiten Teil auch hier nach vorne kommen und noch etwas erzählen oder noch Ergänzungen, die ihm wichtig werden. Er hat oft so die Tiefe, die geistliche Tiefe. Und auch das, was ich euch jetzt weitergebe, haben wir schlussendlich im Miteinander vorbereitet. Genau, und so ist das bei uns. Also, als wir uns gefragt haben, worüber sollen wir heute Morgen sprechen, neben dem, dass wir im dritten Teil euch dann auf eine Reise nach Madagaskar mitnehmen, kam uns einfach dieses Thema, das uns jetzt auch sehr stark beschäftigt hat in den letzten 4,5 Jahren, seit wir aus der Schweiz abgereist sind, nicht ganz. Das erste Halbjahr hatten wir keine Krise. Und seit 4 Jahren haben wir das Gefühl, wir gehen wirklich durch verschiedene Krisen hindurch. Und das heißt nicht, dass das einfach schlechte Zeiten waren, aber es heißt, dass wir sehr gefordert waren in diesen Zeiten und dass Gott auf seine Art gewirkt hat. Nicht auf die Art, wie wir es uns erhofft hatten. Wir dachten, wir kommen nach Madagaskar, kommen in ein tolles Team, da läuft eine tolle Arbeit, wir können Teil davon sein und Gottes Reich bringen, oder? So stellt man sich das vor. Zumindest wir haben uns das so vorgestellt. Das war die Erwartung. Und wir kamen an und da war ganz vieles nicht so, wie wir das beim schnellen Besuch gesehen hatten. Wenn man dann ein paar Wochen, ein paar Monate, ein paar Jahre da ist, dann lernt man immer mehr kennen mit allen Stärken und Schwächen. Und daraus, ja, ergaben sich bei mir, auch bei uns als Familie, gingen wir so durch einige Krisen durch. Zuerst möchte ich euch aber daraus kam dieses Thema. Zuerst wollen wir aber eine Person aus der Bibel anschauen. Die hatte nämlich Marcel auf dem Herzen. Ich meine, wenn wir die Bibel anschauen, sind wir ehrlich. Es gibt fast keinen Helden der Bibel, der nicht durch mindestens eine, die meiste durch mehrere Krisen ging. Denke ich an David, der fliehen musste vor Saul, denke ich an Josef, der im Gefängnis war und völlig zu Ungerecht angeklagt war, denke ich an Hiob, der alles verloren hat. Ich könnte so weiterfahren, oder? Wenn ich an die Propheten denke, was die für Krisen durchmachen mussten, um Gottes Wort treu zu verkünden, das ist wäre nicht mein Lieblingsberuf, wenn ich das so wählen dürfte, oder? Wenn man denkt, dass die teils wirklich verfolgt im Brunnen waren, dass die depressiv wurden, das versteht man. Und dann hatten sie auch ihre gloriosen Zeiten, wo alle denken, so möchte ich sein. Aber sie hatten auch diese Krisenzeiten. Genau. Vielleicht noch kurz so diese Worte. Krisen gehören zum Leben und sie kommen bestimmt. Ich glaube, das ist man sich nicht immer so bewusst, aber die Älteren oder je älter ich werde, umso mehr wird es mir zumindest auch bewusst, was viele, glaube ich, schon lange wussten. Sie zeigen oft, was wirklich in uns steckt, ist so eine meiner Lehren. Das, was in mir ist, das kommt heraus. Und das kommt manchmal nicht so schön heraus, wie ich es eigentlich gerne hätte. Aber das ist auch eine Folge der Krise. Sie drängen uns hoffentlich näher zu Gott. Sie bringen uns weiter in der Heiligung, in unserer Charakterentwicklung. Wenn wir uns so Gott hingeben, dass er wirken kann, dann verändert er uns durch diese Zeiten hindurch. Und sie bringen am Ende hoffentlich Gott ein Lob oder Herrlichkeit, wenn wir ihn nämlich im Rückblick ehren können, dass er uns durchgetragen hat und dass er Gutes herausgebracht hat. Genau, Marcel hatte auf dem Herzen, jetzt muss ich es noch anstellen, nein, jetzt sind wir zu weit, genau, über Josef, den Mann von Maria, zu sprechen und den Stiefvater, könnte man nennen, den Patchwork-Vater, ich weiß gar nicht, wie man dem dann richtig sagt, von Jesus, oder? Der nichtleibliche Vater von Jesus, der aber ihm in seinem irdischen Leben als Vater dann dienen durfte. Ich möchte ein paar Bibelstellen vorlesen. Aus Matthäus 1, Verse 18 bis 25. Da steht Jesu Geburt. Ich lese aus der Lutherbibel. Die Geburt Jesu Christi geschah aber so. Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe er sie heimlich holte, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, war fromm und wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Denkt ihr nicht, das war eine Krise für den Josef? Ah, jetzt Hochdeutsch. Also wenn ich mich in Josef versetze, das muss ja fürchterlich sein. Man ist verlobt, verliebt, man freut sich auf die Hochzeit und paff, kommt da die Botschaft, meine Verlobte ist schwanger. Also ich kann mir fast keine größere Krise vorstellen. Ich meine, eine Ehe einzugehen ist so was Großes im Leben. Und da hört man von diesem Traum, der puff, zerplatzt. Das muss eine ganz, ganz, ganz große Krise in Josef ausgelöst haben. Viel Stress, viele Fragen. Und wir lesen nicht, wohin er ging. Es steht nur, er war ein frommer Mann. Es steht nicht, wie er diese Krise bewältigte. Aber er war ganz sicher hinsichtlich hingenommen, weil er entschied sich, sie heimlich zu verlassen. Also er hat das erfahren und hat seinen eigenen Plan gemacht. Er möchte sie nicht bloßstellen, aber er sucht sich einen Ausweg. Und dann kommt doch Gott hinein. In Vers 20, als er das noch bedachte, siehe, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, du Sohn Gottes, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was sie empfangen hat, das ist vom Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Paff. Seht ihr, was passiert? Josef hatte eine Perspektive. Er nimmt das Natürliche an. Maria ist fremdgegangen und ist schwanger, oder? Seine Annahme. Die hat da irgendwo ist noch ein anderer oder irgendwas ist passiert. Und jetzt kommt Gottes Sicht hinein. Und Gott, der sagt, nein, Josef, Maria ist vom Heiligen Geist schwanger. Das ist meine Sicht. Und es ist genau in meinem Plan. Sie wird einen Sohn gebären und es wird mich verherrlichen, sagt er ihm da. Und ich muss ehrlich sagen, ich bewundere Josef, dass er diese Perspektive annehmen konnte. Ich weiß nicht, ob ich diesen Glauben hätte. Es ist etwas, was aus mir herausgekommen ist in den letzten 4 Jahren, dass ich nicht so stark im Glauben verwurzelt bin, wie es gut wäre, wie ich mir das wünsche. Marcel ist da viel mehr, viel tiefer im Glauben. Dann ergänzen wir uns gegenseitig. Aber ich finde das hier schön. Josef nimmt diese Perspektive von Gott an, oder? Er sagt, okay, ich glaube diesem Engel, dieser Botschaft und gehe auf diesem Weg weiter, den Gott mir zeigt. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht in Jesaja 7,14, siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären. Und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und er berührte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar, und er gab ihm den Namen Jesus. Also da sehen wir, der Josef hat sich nachher entschieden, ich laufe in dem Weg, den Gott mir vorschlägt. Ich gehe darin. Ich weiß nicht, was es ihm gekostet hat. Ob er immer freudig war, in diesem Weg zu gehen, ob er manchmal Zweifel hatte, ob er sich manchmal auch hinterfragt hat, Gott, was das wirklich du ist, das wirklich wahr, dass es vom Heiligen Geist war. Ich weiß nicht, wie es ihm ging dabei, aber er entschied sich und ging diesen Weg. Und es war nicht die letzte Krise für Josef. Wir schauen im Lukas 2, Verse 1 bis 7. Da Da steht, es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zu der Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land, zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe. Die war schwanger. Ich stelle mir vor, dass das auch eine kleine Krise war für Josef. Vielleicht nicht eine riesige, aber sich versetzen in einer Zeit, wo es noch keine Flugzeuge und Autos gab, mit einer hochschwangeren Frau, ist nicht gerade ein tolles Erlebnis, ist nicht Ferien machen, juhu, wir können mal reisen, sondern das ist, da war er ganz bestimmt besorgt, was passiert, wenn jetzt das Baby auf den Weg kommt und wie kann sie überhaupt so weit gehen? Wir müssen eine Lösung, Transportlösung finden und wir haben kein Geld und ich weiß nicht was alles. Wie nimmt man so viele Vorräte mit? Sehr viel Ungewisses. Ein bisschen können wir es nachverstehen, was es heißt, sich versetzen zu müssen, jetzt mit dem in die Schweiz kommen und hier nicht ein festes Zuhause zu haben. Wir sind auch 2 Wochen da, 1 Woche da, 2 Wochen da und dann immer wieder sich neu einrichten. Aber unsere Kinder sind jetzt schon gross, da helfen sie mit und das geht schon einiges einfacher. Aber wenn ich mir vorstelle, hochschwanger oder dann mit einem Kleinkind, ist das doch eine kleine Krise. Vielleicht auch nicht, kommt immer auf die Persönlichkeit an. Es geht dann weiter, weil sie schaffen ja dann die Reise und kommen nach Bethlehem. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Seid ihr auch schon mal in die Ferien verreist und dann habt ihr kein Hotel gefunden und dann musstet ihr irgendwo übernachten, im Auto oder so. Also es würde bei mir schon eine leichte Krise auslösen. Erst recht schwanger und dann das Kind da gebären. Nicht so cool, oder? Das ist, ich stelle mir vor, eine große Krise. Und ich weiß nicht, wie sie dann emotional Zwerg waren, da in dem Stall. Und wie Josef da Zwerg war, ob er diese Ruhe ausstrahlen konnte und sagen konnte, okay, Gott hat gesagt, wir gehen auf diesem Weg, den Gott gesagt hat und alles kommt gut. Oder ob er da manchmal dachte, nein, ich wollte doch für mein Kind das Beste, mein erstes Kind. Ich wollte eine schöne Krippe, ein schönes Kinderzimmer, ich wollte eine Wassergeburt, ich weiß nicht was, oder? Gab es zu dieser Zeit noch nicht. Aber der hatte sicher seine Vorstellungen und Maria auch. Wie wollen wir unser erstes Kind gebären? Und jetzt macht Gott was total anderes. Sie kommen an einem dreckigen Ort zur Welt. Wirklich nicht, am Traumort. Wieder zerplatzter Traum, nehme ich an. Und mich bringen zerplatzte Enttäuschungen, zerplatzte Träume sehr oft in Krisen, weil ich denke, nein, ich wollte das nicht so, wieso ist das anders? Aber irgendwie kamen sie da zum Frieden. Es kamen Hirten, es kamen nachher so auch diese Weisen. Und es kam Bestätigung wieder von Gott. Wir wissen nicht, wie viel, in welchem Abstand, aber es kam Bestätigung von Gott. Doch, Jesus ist Gottes Sohn und ihr seid richtig da. Ich kann mir vorstellen, dass das sehr ermutigend war für Josef und Maria, wenn sie da Besuch bekamen, der von Gott geschickt war, dass das ihnen im Herzen wohltat und sie wussten, dass eben eine Bestätigung war. Wow, diese Perspektive ist wirklich von Gott. Gehen wir also weiter darin. Aber einfach stelle ich mir das nicht vor für Josef. Das kostete sicher viel Glauben und Kraft. Und ja, so. Dann hatten die das erste Kind. Das war mal da. Schön war, dass es dem Kind gut ging. Da lesen wir nichts von noch irgendwie gesundheitlichen Schwierigkeiten oder so. Aber dann kam ja doch irgendwann die nächste Krise. Wisst ihr schon welche? In Matthäus 2, 13 bis 15 lese ich euch da weiter. Da steht, Als sie aber hinweggezogen waren, das ist noch jemand anderes, siehe, als die Weisen hinweggezogen waren, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum und sprach, steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten und bleib dort, bis ich dir sage, denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen, um es umzubringen. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich bei Nacht und entwich nach Ägypten und blieb dort bis nach dem Tod des Herodes, damit erfüllt wurde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht in Hosea 11,1, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Also da ist die Geburt durch, da kamen noch die Weisen, sehr ermutigender Besuch, und da kommt in der Nacht die nächste, ich sag mal Hiobsbotschaft, Schwierigkeit, die nächste Krise. Ein Engel kommt und sagt, hey, du kannst jetzt nicht gemütlich hier bleiben und du kannst auch nicht zurück nach Hause, da wo es dir wohl wäre, wo du in deinem Beruf Geld verdienen und für deine Familie sorgen könntest. Nein, geh als Flüchtling nach Ägypten, fliehe. Ich weiß nicht, wie es Flüchtlingen zumute ist. Ich weiß, dass wir jetzt in Europa mehr mit Menschen zu tun haben, die echt vor schlimmen Dingen fliehen mussten, und dass wir da durch Artikel oder auch durch Begegnungen mehr erfahren haben, was es bedeuten könnte, wenn man fliehen muss. Das ist ganz, ganz schwierig, den Entscheid zu treffen, sein Haus zurückzulassen und alles oder ganz vieles, was man hatte, zurückzulassen und zu gehen. Das ist ganz, ganz schwierig. Und das musste Josef hier auch machen. Nicht die Traumkindheit für sein Kind, sein erstes, sondern eben in die nächste Krise. Josef machte das treu und irgendwann durften sie ja dann zurück nach Nazareth. Und dann lesen wir für eine Weile nicht so viel von Krisen. Dann lesen wir nicht so viel und gehen darum davon aus, dass das eine normale Kindheit war, dass Josef dann als Schreiner oder als Zimmermann arbeiten konnte und dann doch auch diese Kindheit mit Jesus genießen konnte. Mit 12 kommt ja dann die nächste Krise, als Jesus im Tempel vergessen. Und dann irgendwann, ich meine, eine riesige Krise, als dann Maria Jesus, die Mutter Jesus sterben sehen musste. Ich weiß nicht, was das in einer Mutter auslöst. Aber das ist ein anderes Thema. Also einfach, ihr seht ein bisschen diese Krisen im Leben von Josef. Und wir sehen auch, wie er damit umging. Und mich beeindruckt das. Ich möchte euch ein wenig mitnehmen auf eine Reise mit unseren Krisen, was wir so erlebt haben. Oder willst du jetzt schon was sagen, Marcel?
Wir können gut verstehen, von was man spricht, durch unsere eigenen durchgangenen Probleme oder Krisen. Das ist mir durch den Kopf gegangen. Sei es Gesundheit, sei es durch, wenn wir Senioren werden, wenn es nicht mehr alles so einfach geht. Wenn man jung ist, dann lacht man, sagt ja, die Alten halt. Und wenn man selber so ein bisschen älter wird, dann merkt man, oh, es zwickt da mal, dort mal ein bisschen. Und ja, es gehört zum Leben. Und sobald das beginnt, kann man aber viel besser auch die nächste Generation, die ältere Generation verstehen. Mit den Senioren sprechen und sagen, oh ja, ich weiß, von was du sprichst, gell, da oder gell. Und ja, aber auch das andere kann passieren, dass wir sagen, ja, weißt du noch, als die kleinen Kinder zu Hause waren und alle schreien und es ist einfach immer was los und du hast keine Minute für dich und du denkst, ah, wann kann ich wieder mal ausschlafen? Ja. Aber auch Jesus kann uns ganz gut verstehen. Ich meine, seine Arbeit, er hat von seinem Vater Zimmermann gelernt. Das ist nicht unbedingt der einfachste Job. Der hat sicher auch oft geschwitzt und gemacht und hat sicher auch Schwielen an den Händen gekriegt. Das beruhigt mich immer mal wieder und ist auch immer mal wieder eine Ermutigung für die Handwerker zu sehen, okay, Der war kein Akademiker, er war kein studierter Mann. Er war einfach ein Mann, der durchs Leben ging und gesehen hat, wo der Schuh drückt bei den Leuten.
Ich habe euch vorher das schon erwähnt, als wir nach Madagaskar kamen, eben dachten wir, wir werden Mitarbeiter in einer funktionierenden Arbeit und haben dann aber gemerkt, in diesem Team kriselt es, da sind viele Teamschwierigkeiten und die wurden nicht einfacher durch unser Kommen, weil wir mehr Personen waren und weil wir auch Personen sind, die durchaus auch Dinge ansprechen und nicht einfach nur schon dienen von Herzen, da sein wollen, aber nicht einfach nichts sagen, wenn es was zu sagen gibt, sage ich es mal so. Auf jeden Fall kamen wir in dieses Team herein, versuchten, es war nicht nur schlecht, wir hatten viele schöne Erlebnisse auch, aber wir stellten einfach fest, es ist immer schwieriger, so zusammenzuarbeiten. Und dann nach einem knappen Jahr entschieden die zwei Leiterinnen zu gehen und die ganze Leiterschaft, die da auch nicht schweizerisch organisiert ist, entschied dann, dass wir für ein Jahr an einem anderen Ort mitarbeiten sollten. Aber das geschieht auch nicht direkt sofort. Das braucht etwa ein halbes Jahr, bis wir das verstanden hatten. Weil zuerst klang das doch noch so, ja, ihr könnt schon weitermachen. Dann machten wir weiter als Team ohne diese zwei Leiterinnen. Und irgendwann kamen sie dann doch zum Schluss, nein, ihr dürft aber nicht wieder vollständig weiter. Also es war seltsam mit Misskommunikation und vielen Dingen. Und ich mit meiner Persönlichkeit und meiner Schweizer Kultur, die gerne ein Ziel hat, auf das hinschafft und das effizient erreicht, das war ganz schwierig für mich. Ich bin Primarlehrerin, bin mich gewöhnt, mit 20 Kindern diese irgendwo hinzuführen und kann das auch selbstständig aufgleisen, organisieren und so. Das war überhaupt nicht so organisiert und geleitet von der Organisation her. Und jetzt im Rückblick stelle ich fest, ja, das ist natürlich schon auch Afrika, das sind kulturelle Unterschiede, wo wirklich Menschen in Afrika ganz anders funktionieren. Die Beziehungen sind so viel wichtiger und manchmal geht vieles im letzten Moment noch ganz schnell. Man überlegt sich gar nicht so viel und dann am Tag vorher, taff, läuft ganz viel und Gott tut noch zwei Wunder, es kommt noch Geld herein und alles ist dann auf einmal möglich. Da erleben wir immer wieder, wie Gott wirklich solche Wunder tut. Ich mag mich erinnern, einmal ging es darum, an eine Konferenz zu gehen. Und wir hatten das schön organisiert, einen Monat vorher, die Flugtickets gebucht. Wir wussten, wann wir gehen. Wir gingen 4 Tage vorher, um da auch ankommen zu können. Und da hatten wir zwei Frauen, die auch mit King's Kids arbeiten. Das sind die zwei Leiterinnen der zwei anderen King's Kids Zentren. Eines ganz im Süden des Landes, das andere im Osten. Die sind schon über 10 Jahre mit King's Kids unterwegs und sind tolle Frauen. Und die hatten, als wir gingen, hatten die beide noch kein Geld, um zu kommen. Und als wir dann ankamen bei der Konferenz, hieß es auf einmal, ja, also für die eine ist jetzt Geld gekommen, die ist jetzt auch unterwegs. Und kurz darauf hieß es, ja, und die andere hat jetzt auch noch das Billett kaufen können, die ist jetzt noch vor der anderen da, weil sie einen direkten Weg gefunden hat. Das ging dann auf einmal ratzfatz, aber wirklich im allerletzten Moment. Und das ist ein anderer Stil, eine andere Art, auch Glauben und Gott zu erleben. Aber da merken wir immer wieder, da sind halt diese kulturellen Spannungen zwischen dem, wie wir uns gewohnt sind zu arbeiten und dem, wie viele Menschen in Afrika eben auch ihren Alltag gestalten. Das muss man auch sagen. Ich meine, wir haben hier unsere Pensionskasse, unsere AHV, wir haben Krankenversicherung, also ich meine, alle anderen Versicherungen auch noch. Ich weiß gar nicht, was es gibt, oder? Unfall, Rechtsschutzversicherung, Autoversicherung, Haftpflicht. Wir sind für alles versichert. Und wenn ich dann ein Problem habe, dann muss ich nur die richtige Telefonnummer wählen und dann kommt Hilfe. Und es ist wirklich, es ist ganz anders in Afrika, Madagaskar. Das kennen wir jetzt relativ gut. Ganz anders. Man ist ja einfach, man lebt von heute auf morgen. Und man hat Gott der für einen sorgt und man hat die Familie, die mithilft oder allenfalls Freunde, die mithelfen, wenn eben eine Krise kommt. Also zur Krisenbewältigung sind da andere Strategien auf diesen zwei Kontinenten vorhanden. Und ich denke, in beiden sehen wir Gottes Versorgung. Es ist einfach ein anderer Weg dorthin. Aber für uns als Team, also was wollte ich sagen? Die leben halt wirklich von Tag zu Tag. Oder ich muss morgen in die Stadt, ich habe zwar jetzt, dann gehe ich am Morgen, gehe ich mein Auto füllen mit den 5 Litern, die ich brauche, um in die Stadt zu fahren und wieder zurück. Und dafür muss ich dann auch das Geld am Morgen haben. Vielleicht muss ich da irgendwo noch Geld kurz organisieren, damit ich das habe, um in die Stadt fahren zu können. Und bei uns, ja, wir haben, glaube ich, immer einen vollen Tank zum Autofahren. Und wenn er dann halt fast leer ist, nimmt man wieder das Geld, das im Portemonnaie ist, oder die Karte und kann wieder weiterfahren. Da muss man sich gar keine Gedanken mehr drum machen. Und in Afrika muss man sich echt, die meisten Leute, um all diese kleinen Schritte immer wieder, macht man sich täglich Gedanken. Und da verstehen wir jetzt auch besser, warum dann eben auch Leiterschaft anders funktioniert. Und eben wirklich auch eher von heute auf morgen, auf morgen auf morgen und nicht von heute auf in einem Jahr, sondern eher kurzfristig. Die haben die J-Mem-Retrette, also jedes Jahr versucht Jugend mit einer Mission, von dem wir Teil sind, versucht sich zu treffen. Und alle, also einfach alle Mitarbeiter kommen dann zusammen. Das wurde jetzt vor 2 Wochen, wurde jetzt der Termin festgelegt auf den 9. August. Und das ist schon nicht immer so. Jetzt mit Corona ist das noch etwas verstärkt. Aber das ist ganz kurzfristig. Einen Monat im Voraus wird das festgelegt. Und von der Schweiz wussten wir schon vor 2 Jahren, dass wir dann in einem Jahr wieder hier sein sollten für ein Mitarbeitertreffen von Globe Mission. Also es sind ganz andere Fristen, mit denen man plant und so weiter. Genau, jetzt bin ich etwas weggekommen, aber das ist ein bisschen Einblick in unser Leben da, oder? Genau. Wenn ich jetzt zurückschaue auf diese Zeit, wirklich die ersten 2 Jahre, das war dann ganz viel emotionale Krise für mich vor allem, in dieser anderen Kultur anzukommen und zu merken, ich verstehe das nicht, das müsste man doch so anders machen. Das passt doch einfach nicht. Und dann auch noch zu sehen, wie einfach diese Arbeit, in die wir eigentlich kamen, um sie zu unterstützen, wie die dann stoppen musste. Für 1,5 Jahre schlussendlich mit Corona. Es ging nachher weiter. Also ich war in dieser Zeit ganz viel am Weinen, ganz viel am mit Gott kämpfen. Gott, das kann doch nicht sein. Was ist das? Gehören wir wirklich hierhin? Sollten wir nicht besser zurückgehen? Ist das noch unser Platz? Ich habe viel gerungen. Und Gott war eigentlich nur dadurch konstant, dass ich immer tief im Herzen wusste, ja, es ist euer Platz. Aber mit dem Verstand habe ich das überhaupt nicht verstanden. Da passierten ganz viele Kämpfe. Dann kam Corona. Wir waren in einem anderen Zentrum am Arbeiten. Die nächste Krise, die für uns zwar nicht so eine große Krise darstellte, muss ich sagen, weil wir waren gut versorgt und wir hatten auch Freunde um uns herum. Und trotzdem war es so ein Stück weit eine Krise. Für viele Leute, die dann eben von heute auf morgen leben, war das natürlich eine ganz große Krise. Und schön war, dass wir da als King's Kids immer wieder Leuten in ihrer Not begegnen durften. Da hat Gott diese Krise wirklich genutzt, um Menschenherzen auch zu berühren. Die sind schon berührt, wenn sie, also weil es ist halt so, dass dann viele, es gibt so wie eine Arbeitskette und wer da zu unterst ist und Wäsche wascht, der Leute, die sonst arbeiten, und dann kommt Corona, die Leute gehen nicht mehr arbeiten, dann gibt es auch keine Arbeit mehr für die Waschfrau. Aber die Waschfrau, die hat dann wirklich nichts mehr, weil sie einfach von heute auf morgen Geld verdient. Dann hat sie wirklich kaum mehr eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Genau dasselbe, wie wenn auf dem Markt die Leute auf einmal viel weniger einkaufen, weil sie wirklich auch kein Einkommen haben, dann ist auf einmal viel weniger Geld da, um Einkäufe zu machen. Dann kauft man nur noch das Nötige. So diese Krise haben wir miterlebt für viele. Genau. Und konnten da wirklich immer wieder einfach Hoffnung bringen. konnten Reis weitergeben, Öl und Gemüse, damit Menschen zu essen hatten, die sonst kein Essen hatten. Gut. Weiter. Also ihr seht, wir waren in einer Krise. Wie hat uns Gott da herausgeführt? Ich glaube, wir sind noch nicht draußen. Also ich zumindest bin immer noch so in einem Prozess und auf einem Weg. Es geht uns viel besser. Wir konnten vor 3/4 Jahren wirklich mit dem King's Kids neu starten. Und mit einem Team, mit dem gleichen Team, das vorher schon da war. Wir kamen alle wieder zusammen. Und jetzt merken wir aber in diesem Neustart, dass Gott durch diese Zeit in einem anderen Zentrum und auch durch diesen happigen Einstieg in Madagaskar, dass er Marcel und mich schon sehr viel über diese Kultur gelehrt hat und wir jetzt Dinge ganz anders angehen, als wir sie sonst angegangen wären. Wir merken, dass wir auch als Team ganz stark in der Liebe füreinander gewachsen sind, weil wir miteinander durch so viele Schwierigkeiten durchgingen, weil ja, wir, der Rest vom Team, wir haben einander ganz oft ermutigt in dieser schwierigen Zeit. Wir merken auch, dass ein Stück weit Versöhnung passieren durfte mit diesen zwei Leiterinnen, die dann King's Kids verlassen haben. Ich würde jetzt nicht gerade sagen enge Freundinnen, aber es sind Freunde von uns wieder geworden. Für eine Zeit war das schwierig. Ich denke vor allem von ihrer Seite, aber vielleicht sehen sie das ja anders. Aber es war nicht so einfach, nur das Auseinandergehen. Aber wir haben uns wirklich versöhnt. Wir treffen uns hier und wieder, vielleicht zweimal im Jahr, tauschen aus, unterstützen einander, wo das geht. Da hat Gott ganz viel bewegt in dieser Zeit. Und wir hatten wirklich so den Eindruck, und jetzt sind wir bereit, um King's Kids zu starten. Und jetzt sehen wir auch, wie das darf, immer noch nicht nach meinem Tempo, aber wie das vorwärts geht und einfach ein guter Boden da ist. Das ist jetzt einer der Gewinne aus der Krise, aus diesen Krisen, die wir durchgemacht haben. Andere sind auch, was wir als Familie erleben durften. Wir haben einander ganz sicher stark gestärkt in dieser Krisenzeit. Oder, weil wenn außen der Sturm tobt, dann ziehst du dich zurück. Und dann haben wir wirklich auch erlebt, wie auch die Jungs uns ermutigt haben oder wie wir Familien, wir haben viel Lobpreiszeiten, Gebetszeiten als Familie, was uns allen dann eben auch als Familie Ermutigung bringt, um stark zu sein und um weiterzugehen, auch in die Stürme, die außen getobt haben manchmal. Und nicht zuletzt hat es mich gelehrt oder mir gezeigt, was in mir drin steckt. Das ist manchmal sind ganz wüste Dinge herausgekommen. Und die kommen auch immer zuerst in der Familie heraus. Und das wissen Marcel und meine Jungs schon, was da manchmal herauskommt. Und da bin ich so dankbar, dass wir trotzdem Gott da Gnade gibt, zusammen zu bleiben, zusammen weiterzugehen, einander zu vergeben und zusammen eben auch zu wachsen im Charakter, in der Heiligung. Und da sind wir noch weit vom Ziel entfernt. Aber das macht nichts. Gott ist mit uns allen dran, denke ich. Und da natürlich auch die Beziehung mit Gott. Also es ist einfach so, wenn wir nicht tief, tief in Gott verwurzelt sind, oder, dann schütteln uns diese Stürme. Und je tiefer unsere Wurzeln gehen, und die gehen halt auch dann tiefer, wenn wir uns wirklich die Zeit nehmen, Zeit mit Gott zu haben, Zeit für Lobpreis, Zeit für Gebet. Das gibt auch dieses Wurzelfestament. Diese Wurzeln oder dieses Fundament, das uns dann hilft, in diesen Krisen zu bestehen. Macht das Sinn so? Was hast du für Ergänzungen, Marcel? Oder Ergänzungen? Einfach, wir haben gesagt, er hört sich das an und kommt dann und gibt noch 2, 3 Gedanken weiter. Oder Erlebnisse. Oder nicht viel? Okay. Ich habe uns einfach noch ein paar ermutigende Bibelverse. Ich meine, die Bibel ist voll von Ermutigungen während der Krise. Da habe ich uns da noch 4 herausgesucht, die ich vorlesen möchte. Und dann werden wir euch noch etwas aus Madagaskar von der konkreten Seite mit Fotos berichten. Ihr habt jetzt ein bisschen die stürmische Seite gehört. Im Jesaja 43, Vers 2 steht: Wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein. Und wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen und die Flamme wird dich nicht versengen. Dann steht in Matthäus 5,4: Selig sind die, die da Leid tragen müssen, denn sie sollen getröstet werden. Haben uns auch manchmal Leute zugesprochen: Wer mit Tränen sät, wird mit Freuden ernten, oder? Man darf in diesem Leid, man darf auch diese Perspektive haben, es geht weiter, man bekommt Trost und es geht weiter. Aber im Leid drin ist das nicht so einfach. Habe ich dir nicht geboten, sei getrost und unverzagt, lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht. Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Im Josua 1, Vers 9. Oder Psalm 23, ich denke der ganze Psalm, aber Vers 4 ganz stark. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Genau, jetzt sind wir wieder da. Die Krisen gehören zum Leben, sie kommen bestimmt, sie zeigen oft, was wirklich in uns steckt, sie drängen uns hoffentlich näher zu Gott, sie bringen uns weiter in der Heiligung und bringen am Ende hoffentlich Gott ein Lob. Und ja, ich denke, es lohnt sich wirklich auch in dieser Krisenzeit diese Perspektive von Gott zu haben. Es lohnt sich, andere zu ermutigen während Krisenzeiten. Wenn wir sehen, dass jemand in Krise ist, brauchen wir, und auch sonst, immer im Leben, aber dann umso mehr brauchen wir Ermutigung voneinander. Ah. Gut. Dann. Wollen wir doch weiter erzählen? Ist das gut? Aus Madagaskar. Wollt ihr Jungs noch kurz nach vorne kommen und ein paar madagassische Worte sagen? Ja, ihr könnt doch begrüßen auf Madagassisch.
Lola tupko ni anara kuzuswa. Manaoma tupko ni anara kam simion. Dechikam pechakam Madagaskar antan nariv.
Marnaizani, salama tupko. Marcel.
Also wir haben gerade gesagt, ich heiße Joshua und der Simon heißt Simeon und wir wohnen in Madagaskar, Antananarivo, und der Marcel hat gesagt, wie er heißt.
Genau. Danke. Ja, wie ihr seht, reden wir alle ein bisschen Madagassisch, die einen ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger, aber wir verstehen unterdessen auch etwa 80%. Ich 80% und andere vielleicht eher noch 60, aber es ist gar nicht so einfach mit dieser Sprache, aber da sind wir auch dran. Genau. Wir nehmen euch mit auf eine Reise. Wenn ihr hier ins Flugzeug steigt und nach Madagaskar fliegen würdet, dann steigt ihr hier ins Flugzeug, man fliegt nach Paris eine Stunde und da nimmt man Air France oder auch Air Madagaskar, aber die fliegt nur vielleicht, nicht immer so zuverlässig. Und dann ist man 11 Stunden, fliegt man nach Süden, überquert zuerst Italien, die Alpen, das Mittelmeer. Wir sind meistens über Ägypten geflogen, haben den Nil oft noch gesehen, die Wüste. Irgendwann kommt man nach Kenia. Wir haben zweimal schon den Kilimanjaro dann gesehen, sind da vorbeigeflogen, den höchsten Berg Afrikas. Und dann geht es irgendwann weiter aufs offene Meer wieder, bis man kurz vor Ankunft die Insel Madagaskar erblickt, den Küstenstreifen, und dann fliegt man noch eine gute halbe Stunde über Land, bis man in der Hauptstadt Antananarivo ankommt. Es liegt hier sehen wir geografisch, wo das liegt. Stehe ich im Weg? Ja, ich nehme. Soll ich das zur Seite nehmen? Seht ihr es gut? Gut. Genau. Hier sehen wir, wo das liegt. Eine große Insel östlich von Afrika. Es gehört vom Kontinent her zu Afrika. Sehr viele endemische Pflanzen und auch Tiere, die es sonst nirgends auf der Welt gibt, weil sich die Insel sehr früh schon als Insel losgelöst hat. Zum Beispiel Lemuren im Zürich-Zoo, die Masoala-Halle. Dort sind ganz viele dieser Pflanzen und Tierarten aus Madagaskar. Es gibt in Madagaskar einen Masoala-Nationalpark. Darum heißt die Halle in Zürich so, im Zoo so, und die unterstützt den auch. Hier sehen wir die Insel und hier ist die Hauptstadt, Antananarivo. Ist etwa auf 1500 Metern Höhe auf einem Hochplateau. Dadurch ist das Klima nicht so tropisch. An der Küste ist es extrem warm und feucht. Und bei uns ist es im Winter, also jetzt wäre in Madagaskar Winter, ist es durchaus kühl. Es wird bis zu 5 Grad kalt nachts. Und da friert man schon, wenn man keine Heizung hat im Haus. Und wirklich, die Madagassen laufen dann mit Mützen und Handschuhen und Winterjacken herum am Morgen und am Abend. Und wir auch, haben wir uns unterdessen auch zugelegt. Warme Wollsocken sind dann sehr gefragt, die wir vor 2 Jahren mitgebracht haben. Da sind sie sehr froh drüber. Ist für uns als Europäer ein bisschen ein angenehmeres Klima als an der Küste. Auch im Sommer, wenn es sehr heiß ist, ist es vielleicht 35 Grad, aber nicht gegen 40. Von daher leben wir nicht so schlecht da. Wenn man vom Flughafen dann zu uns fährt, würde man bald Reisfelder sehen, die Häuser mehr auf den Hügeln gebaut und in den Flächen diese Reisfelder. Madagassener essen mehr Reis als Chinesen pro Kopf. Das heißt, es ist wirklich Frühstück, Mittagessen und Abendessen Reis. Das konnte ich mir nicht so vorstellen, aber es ist wirklich so. Und serviert man ihnen Spaghetti, nehmen sie trotzdem noch Reis dazu. Haben wir getestet und das ist so. Spaghetti Bolognese mit Reis. Beim ersten Mal nicht aus Höflichkeit, bei dem Nachschöpfen nehmen sie dann Reis dazu. Berge von Reis, genau. Also dieser Reis sehr oft, wenn möglich, selber angebaut, weil das dann günstiger ist. Wir würden also vom Flughafen mit einem Auto abgeholt werden. Die wenigsten Madagassen haben ein Auto, nur die kleine Mittel- und Oberschicht. Und auch in der Mittelschicht haben viele kein Auto. Und als Missionare haben wir dann schnell einmal gemerkt, ui, wir sind so reich hier. Wir sind so reich. Wir haben eben schon ein Auto. Und nur schon damit. Wir haben ein Haus, das dicht ist. Und wir haben neben dem Wohnzimmer noch 4 Schlafzimmer. Eines war das Homeschooling und dann ein Gästezimmer und 2 Zimmer für uns. Also so ein, ich würde sagen, nach Schweizer Standard schon schönes Haus, aber nicht riesig. Es ist ein bisschen größer als unsere Wohnung in der Schweiz, war nicht viel. Und das ist da schon ein gut, also wirklich Mittel-Oberschicht-Haus. Also wir sind einfach reich da. Wir werden also mit dem Auto abgeholt, fahren 20 Minuten zu uns nach Hause über löchrige Straßen und kommen dann an. Das ist nicht unser Zuhause, aber das ist so, wie viele Leute in Madagaskar leben, wie das aussieht. Man hat ein Außenklo, das ist ein Plumpsklo, ein Loch. Man hat da auch einen Ort, um zu duschen, mit so Kesselduschen, wo man sich das Wasser holt in großen gelben Kanistern. Und würde dann hier wohnen. Hier seht ihr Wäsche aufgehängt, der Lagerraum. Vermutlich wohnt hier eine Familie und hier eine andere. Hier seht ihr noch ein Strohdach. Aber die meisten bei uns haben jetzt schon Wellblechdächer. Aber viele, vor allem auf dem Land, leben wirklich auch mit Strohdächern. Was man dann halt immer wieder erneuern muss vor der Regenzeit. Auch das Baumaterial ist oft so nicht gebrannter Lehm. Ist reich an Früchten, Madagaskar, das ist was ganz Tolles. Wir sehen das nachher noch. Aber vermutlich eigentlich immer im Willkommenskorb, wenn man ankommt, sind ein paar Früchte drin. Litschis oder Mangos oder je nach Saison Erdbeeren oder Äpfel. Mandarinchen ist im Moment noch Saison. So. Dann seht ihr jetzt ein bisschen, wo wir wohnen. Das ist unsere Straße, eine Kopfsteinpflasterstraße, und wir sind hier, ist unser Tor. Dieses rote Tor, da kommt man in den Garten hinein, da ist Marcel am Arbeiten gewesen im Garten. Wir haben einen Hund. Und ich habe kein Foto vom Haus. Irgendwie jedes Mal sagen wir machen dann eines und dann vergessen wir es, weil wir am Schluss immer so im Stress sind, um alles zu packen. Und dann denke ich hier jedes Mal, wo sind diese Bilder? Aber genau, das ist der Garten. Wir haben noch Rittiplampi, Gireizli gebaut. Wie sagt man? Schaukeln gebaut für die Jungs im Garten. Hier auf der anderen Straßenseite ist gerade King's Kids. Die sind umgezogen, nicht wir, sondern King's Kids. Und jetzt können wir also wirklich nur noch die Straße überqueren und da ist es. Ihr seht hier übrigens einen handgeschobenen Wagen, mit dem wird sehr vieles transportiert. Wir wohnen wirklich in Mauern. Wie ihr das auch seht, es hat Mauern rund um uns herum, Stacheldraht darüber, weil Sicherheit ist halt dann wirklich ein Thema. Wenn man nur schon Kochtöpfe zu Hause hat. Nein, wirklich, ich glaube, es kann alles geklaut werden, wenn man das nicht gut auch beschützt. Und die Lage ist sicher ernster geworden im letzten Jahr mit Covid. Es passieren mehr Überfälle und Diebstähle. Von daher sind wir dankbar, wohnen wir in einem sicheren Quartier. Einkaufen ist auch ganz anders wie bei uns. Das ist der Markt. Viel Gemüse unter Sonnenständen, der ist jeden Tag. Es gibt ganz viele so kleine Läden, wo man wie Kioske, bei denen man fast alles kaufen kann. Shampoo in 5 Milliliter Packungen und weil die kaufen alles immer nur für gerade den Moment. Ich wasche heute die Haare, dann gehe ich Shampoo kaufen. Und das kostet mich ja dann auch nur 10 Rappen. Anstatt eine große Flasche zu kaufen, die man dann immer zu Hause hätte. Darum überall diese Läden. Man geht nicht den Wocheneinkauf machen, sondern, weil sonst muss man das nur wieder weitergeben. Wenn ich Shampoo habe, kommt dann ja die Kollegin und sagt, hast du Shampoo, kann ich es brauchen? Und schwupp ist die Flasche leer. Also kauft man sich immer nur, was man gerade braucht. Und darum überall diese kleinen Läden. Ist praktisch. Manchmal haben wir kein Salz mehr oder kein Mehl mehr und dann schicken wir schnell die Jungs über die Straße, weil gleich da oben ist auch so ein Laden. Also können die auch noch schnell was einkaufen gehen. Und wenn es gerade nicht da ist, gehen wir halt die Straße runter. Was willst du noch sagen? Das ist unser Tor. Genau. Gut, auch Kochen ist anders. Hier unten seht ihr einen Gasherd. Das ist die Küche von JMEM, der einen JMEM-Base. Da seht ihr, und wir haben auch einen Gasherd zu Hause. Einen Wasserfilter, weil man das Wasser nicht trinken kann und es auch nicht immer Wasser hat in der Leitung, wenn man schon fließend Wasser hat. Und hier seht ihr diese gelben Wassereimer, sind alte Speiseöleimer, mit denen man Wasser holt bei der Wasserzapfstelle. Wir haben fließend Wasser, aber das ist wieder vielleicht 10-15% der Bevölkerung kann sich Wasser leisten. Und die anderen gehen am Morgen und am Abend Wasser holen bei diesen Zapfstellen und bezahlen dann auch dafür. Also gratis ist es trotzdem nicht. Wir kochen so auf dieser Höhe. Ganz viele Leute kochen aber einfach draußen vor dem Haus am Boden. Dann hat man so eine kleine Feuerstelle, wo man mit Holzkohle ein Feuer macht und dann die Pfanne oben drauf stellt und die Asche, die fällt dann herunter. Und von unten kommt auch Luft gut dazu. Also wirklich wie Lagerküche, Waldküche jeden Tag. Und wird auch viel am Boden zubereitet, weil man einfach keinen Tisch hat. Es haben wirklich nicht so viele haben einen Tisch. Wir wissen noch, ein Junge hat mal gesagt, wir haben ihm einen Stuhl geschenkt. Und der war so fröhlich, einen Stuhl zu bekommen, weil wir einen zu viel hatten. Und Freunde von uns, die haben wirklich die Stühle von der Großmutter geerbt. Darum hatten sie Stühle. Das war die Erbschaft. Und die haben denen dann auch ganz gut Sorge getragen. Genau. Und natürlich ist auch Wäschewaschen anders. Das könnt ihr euch vorstellen. Da hinten ist so eine Wasserstelle in den Reisfeldern. Da gehen die Frauen, sind wirklich die Frauen sehr selten nur Männer. Und aber auch die Älteren, also Teenager, auch schon Mädchen gehen mit und dann wird gewaschen und dann legt man sie zum Trocknen aus. Wenn man Geld hat für Seife, kauft man. Manchmal hat man kein Geld für Seife, dann wäscht man sogar ohne Seife. Also wirklich sogar das ist eine Art ein Luxus. Hier noch vielleicht, einfach weil es uns immer wieder amüsiert, wie viele Transportmöglichkeiten es da gibt. Wir sehen hier diesen handgezogenen Wagen und dein halbes Auto, das die damit herumtransportieren. Keine Ahnung wofür, vermutlich als Ersatzteil für irgendwas. Hier unten sehen wir einen Bananentransporter. Er ist barfuß unterwegs, weil die Haftung dann besser ist. Und das ist wirklich, auf den normalen Straßen überholt man immer wieder diese handgezogenen Wägen, weil das einfach die günstigste Art ist, zu transportieren. Dann kommen die Bananen in großen Lastwagen in die Hauptstadt und werden dann, in solchen Lastwagen zum Beispiel, kommen sie in die Hauptstadt und werden dann mit diesen Handwagen auf die Märkte verteilt. Und hier noch ein Ochsenkarren, die gibt es auch noch sehr oft. In der Stadt ein bisschen weniger, auf dem Land gibt es vielerorts fast nur Ochsen-Zebu-Karren. Die sind gemütlich, aber sehr stark, oder? Es funktioniert nicht schlecht. Also jetzt habt ihr ein bisschen Einblick bekommen in die Lebensumstände, wie wir leben. Vor unserem Haus ist eine Wasserzapfstelle. Morgens um 4.30 Uhr beginnt da so leichtes Reden, weil die Leute Wasser holen. Und abends kurz vor 6 sitzen manchmal die Jungs auf diesen gelben Kanistern und trommeln miteinander ein Lied und singen dazu, um sich die Wartezeit auf das Wasser zu verkürzen. Das ist direkt vor unserem Haus und gibt dann auch immer wieder schöne Kontakte da. Jetzt King's Kids, so einfach kurz, das ist unser Team. Wir sind 5 Personen, ich bin nicht auf dem Bild. Sulu, Lalasu und Nali, sie sind ein Ehepaar mit 2 kleinen Mädchen. Und Sulu ist auch verheiratet und hat 3 Kinder. Seine Frau arbeitet, aber nicht bei JMEM, nicht bei King's Kids. Und natürlich Marcel. Und hier sehen wir das neue Haus, in das wir umgezogen sind. Es ist wirklich ganz neu. Und wir konnten das jetzt mieten. Also wir mieten immer schon lange. Weil Besitz bringt immer auch so gewisse Schwierigkeiten. Mit wem gehört jetzt das und so. Wir haben immer gesagt, wir kaufen nur, wenn Gott wirklich ein Ja dafür gibt. Und sonst ist Mieten eigentlich fast einfacher. Für die Arbeit, die wir machen. Unterdessen haben wir noch ein Dach, ein Vordach angebaut. Und nochmals, was wir sehen, das dann noch. Weil es ist nicht so groß innen drin für Versammlungen, dann bauen wir jetzt einfach außen noch ein Dach, ein größeres, unter dem man sich dann versammeln kann, mit größeren Mengen. Hier wohnen Nali und Lalasu und schauen auch zum Haus. Ihr habt sicher immer wieder, lest ihr vom Fußball, das läuft weiter, da ist Nali. Das Fußball kommt einfach daher, dass es Nalis große Leidenschaft ist. Er wuchs als armer Junge auf, er musste von seiner Familie, er wuchs bei der Tante auf und bekam ein bisschen Geld von der Familie und die Tante gab ihm nicht immer alles. Er musste viel so kleine Zwischenjobs machen, um überhaupt genügend zu essen zu haben und für die Schule war kein Geld. Er spielte Fußball, um in der Schule zu bleiben. Der Direktor bot ihm an, dass wenn er für seine Mannschaft spielt, er dafür gratis zur Schule gehen kann und nichts zu zahlen braucht. Und so wuchs auch seine Leidenschaft fürs Fußball. Und er coacht ungefähr 70 Jungs im Fußball. Wir helfen mit bei den U11, da zu trainieren. Und das Schöne am Fußball, habe ich jetzt gemerkt, ist, dass man wirklich mit diesen Jungs und auch Mädchen, die zuschauen kommen, man ist so oft mit ihnen unterwegs. Es ist viel mehr, als wenn man einfach einen Kids-Club oder Sonntagsschule macht. Aber man sitzt dann noch zusammen auf dem Platz, sieht zu, man schwatzt miteinander. Die Jungs, die sehen, also es gibt's immer wieder, man geht an ein Spiel, irgendwas Ungerechtes passiert, wie reagieren wir jetzt? Wird Nali wütend, was macht er damit? Man erlebt viel mehr an Jüngerschaftssituationen in diesem Fußball, als wenn man einfach jetzt, sag jetzt nur Sonntagsschule macht. Das habe ich jetzt gemerkt über diese 3 Jahre, bei denen während denen wir jetzt schon im Fußball dabei sind. Und das gefällt mir eigentlich gut. Die U16 sind jetzt gerade Meister geworden, letzten Sonntag, also vor einer Woche, auf der Hauptstadt. Die haben gegen viele andere gespielt, gab Ausscheidung, dann Viertelfinal, Halbfinal, Final und sie haben den gewonnen. Also es ist schon ein Niveau, auf das Nalis jetzt in diesen 3,5 Jahren eigentlich gebracht hat. Mich beeindruckt das und es zeigt schon auch, dass er eine Stärke hat. Und schön ist es dann, eben man betet immer vor dem Spiel und Gott ist einfach auch immer mit dabei und ist ein Thema. Und natürlich, vor oder nach dem Fußball machen wir immer einen Input. Mit den Jüngeren gehen wir die Bibel von vorne nach hinten durch und zeigen so die Heilsgeschichte auf. Bei den Älteren geht es um Lebensthemen, wie Fairplay. Fairplay im Leben ist immer so der Slogan. Wir wollen auch im Leben eben Fairplay machen, einander fair behandeln, respektvoll, einander lieben. Und wenn ich ungerecht behandelt werde, was sehr oft passiert, was mache ich dann? Wir haben noch Kinderclubs auch. Wir haben kürzlich, vor 2-3 Monaten, mit einem Mittagstisch begonnen. Montag bis Freitag kommen etwa 25 Kinder und Jugendliche, die sonst zu wenig zu essen haben, kommen bei uns Mittagessen und dann haben sie einmal am Tag ein richtiges Essen, das auch, wie ihr seht, noch mit Gemüse bestückt ist. Machen immer einen Salat oder Gemüse dabei oder eine Frucht dazu, sodass sie auch Vitamine bekommen. Die Vision ist nicht nur Essen geben, sondern auch Gemeinschaft haben. Wir haben begonnen, jetzt eine madagassische Kinderbibel von vorne bis hinten jeden Tag eine Seite vorzulesen. Und dann entstehen Gespräche und man redet über die Schule und es gibt einfach eine Gemeinschaft, die auch dieser Armut entgegenwirkt, die halt in der Familie herrscht. Das ist ein bisschen eines meiner Projekte, die ich mit Lala Su zusammen begonnen habe und wo ich auch Verantwortung trage. Wir haben Schul- und Sozialhilfe, weil wir einfach immer sehen, viele Kinder und Jugendliche können nicht mehr zur Schule gehen, weil einfach das Geld nicht reicht oder das Essen dann nicht mehr, weil man jetzt alles Geld für die Schule ausgegeben hat. Und so unterstützen wir finanziell, wenn man anfangs Schuljahr all das Material kaufen muss und wenn man dann auch für die Schulrechte bezahlen muss. Wir haben in der Mitte ein Mädchen, das gelähmt ist, halbseitig. Und das entsteht einfach auch über Kontakte im Quartier. Oder sie kam in einen Kids-Club mit ihrer Mutter und dann haben wir sie angesprochen. Jetzt haben wir sie an eine Ergotherapie vermittelt, die eine Missionarskollegin von uns aufgebaut hat. Es gab früher gar keine Ergotherapie und sie ist jetzt seit etwa 8 Jahren oder 10 Jahren ist sie dran und hat das aufgebaut. Und jetzt kann sie da zur Ergo. Und hat jetzt, wir haben dann die Stützen, haben sie da unterstützt finanziell, dass sie Fußstützen und Schuhe bekommt. Ich bin mit ihr in die Stadt gefahren. Und jetzt hat sie ihre ersten Schritte gemacht und trainiert zu gehen. Und solche Dinge werden möglich, einfach dadurch, dass wir ein bisschen oder dass bei uns Geld, unser Geld ist da so viel wert. Und dann können wir wirklich mit ganz wenig viel unterstützen in Einzelleben hinein. Und das machen wir aber wirklich nur für Menschen, die wir kennen, vom Fußball oder vom Kids Club oder aus dem Quartier. Und links seht ihr Leute, die Reis bekommen haben. Das ist ein Sack voll Reis, auf den sie auf dem Kopf tragen. 25 Kilo Reis, vermute ich, den sie bekommen haben an die tägliche Nahrungsmittelsicherheit. Wir haben begonnen, monatliche Paartreffen zu machen, um Ehen zu stärken. Das ist zwar eine Leidenschaft von Marcel und mir, dass wir da in diese Ehen investieren. Schaut dieses Bild da unten an. Das ist nämlich ein kleiner Film. Da seht ihr, da mussten sie einen Ballon verplatzen zwischen sich. Da haben sie, also war ein Wettbewerb. Wer hat schneller den Ballon verplatzt zwischen sich? Das bringt immer ganz viel Freude. Und das wisst ihr auch selber, die Ehepaare. Wenn man miteinander was Schönes erlebt, das stärkt auch die Ehe. Wir gehen Themen an, wie 5 Sprachen der Liebe oder so, von denen wir einen Input geben. Oder introvertiert, extrovertiert, war uns ein wichtiges Thema, Marcel und mir. und versuchen, so diese Ehepaare zu stärken. Und wir werden sehen, wo das hinführt. Aber wir sind, also alle wollen wiederkommen, alle, die schon gekommen sind. Ist niemand da, der sagt, nein, nein. Sind alle begeistert. Ich bin mit Lala Su, hier ist sie, haben wir eine Jugendgruppe für die Girls, die immer beim Fußball zuschauen kamen. Da lesen wir zusammen Bibeln, lernen einen Bibelvers auswendig und wir beten füreinander, tauschen wirklich auch aus. Ein bisschen Hauskreis, 1,5 Stunden immer am Freitagnachmittag. Es gab eine Zeit, oder wir unterstützen auch Jugendliche ins Berufsleben. Ist manchmal schwierig, diesen Übergang zu meistern, wenn die Familien sehr arm sind. Hier Lidi, dieses Mädchen, haben wir unterstützt, dass sie Coiffeuse lernen konnte. Und jetzt hat sie eine Fähigkeit, mit der sie selber dann Geld verdienen kann. Sie ist gerade 18 Jahre alt geworden. Aber da schauen wir individuell. Wir haben eine, 2 Monate etwa, haben wir mit einer Gruppe von Jungs und ein paar Mädchen so verschiedene Berufe angeschaut und das wirklich als Kurs eigentlich aufgebaut. Genau, hier sehen wir noch Marcel, wie er ratlos vor der Kleinkellerie steht. Nein, das ist nicht so. Aber einkaufen ist nicht so einfach, das richtige Teil zu finden. Das ist auch wieder ganz afrikanisch. Bis man hat, was man braucht, kann es dauern. Und hier seht ihr jetzt, kurz bevor wir gingen, wurde so viel fertiggestellt von diesem Außenbau, damit wir da größere Versammlungen haben können. Da ist jetzt einfach noch ein Dach darauf gekommen, als wir schon weg waren. Und dann kann man sich da treffen. Ich unterrichte noch Lehrpersonen, alle 2 Wochen Lehrpersonen einer Schule, die unter JMEM läuft. Und hier haben wir eine Weiterbildung für Personen einer öffentlichen Schule angeboten. Ich hoffe, das verstärkt noch machen zu können, wenn die Jungs regelmäßig zur Schule gehen und Corona irgendwie wieder gelöst ist. Aber wir werden das sehen. Es geht immer darum, den Menschen auch Gottes Herz näher zu bringen. Also bei diesen öffentlichen Lehrpersonen geht es darum zu erklären, Gott liebt diese Kinder. Also kannst du nicht einfach immer nur schimpfen mit denen, weil das hilft nicht weiter. Und nicht mit Angst arbeiten, sondern es ist deine Aufgabe, auch als Lehrperson die Kinder zu lieben. Und mit praktischen Tools verbinden wir das, wie dann vielleicht diese Zusammenarbeit noch besser gelingen kann. Das ist so ein großes Herzensanliegen von King's Kids. Genau. Somit sind wir am Ende der kurzen Erklärungen. Was machen wir eigentlich alles in Madagaskar? Und wo sind wir dran? Genau. Ich denke, wenn da noch Fragen sind, könnt ihr nachher auch auf uns noch individuell zukommen. Wir sind auch nächsten Sonntag nochmals im Gottesdienst und so. Genau, also da ist noch viel oder ist noch Zeit vorhanden. Vielleicht ist noch, nein, macht jetzt Marcel einen Teil. Während all dieser Krisen haben wir nämlich gemerkt, dass ihr als Gemeinde uns einfach treu unterstützt habt. Ihr habt auch mitbekommen, dass da manchmal die Arbeit nicht so lief, wie wir es uns vorgestellt hatten. Aber da kamen nie Fragen von, was macht ihr jetzt eigentlich? Gebt uns ein bisschen mehr Rechenschaft oder erklärt uns etwas mehr. Warum seid ihr jetzt? Nein, wir fühlten uns wirklich während all dieser Zeit sehr getragen.
Ja, durch Krisen, wenn man durch Krisen geht, dann wird man auch dankbar für alles, was man an Stabilität kriegt rundherum. Und ja, da gibt es so ein liebes Ehepaar da, Ueli und Trudi. Mit denen können wir ab und zu mal wieder telefonieren und austauschen, erzählen, was so läuft. Unsere Kontaktperson zu euch auch, zur Pfimi. Und näher halt. Also, ja, aber da habe ich, ja, da wollen wir wirklich auch einmal Danke sagen. Und ich habe gedacht, Ja, madagassische Sachen sind ja gut und recht, aber was zum Genießen, weil das ist es nämlich auch. Es ist nämlich auch ein Genuss, mit Ueli oder mit Trudi mal zu sprechen zwischendurch am Telefon, mal zu hören, wie es da bei euch läuft, auch Ermutigung zu hören. Es tut wirklich einfach gut, so wie auch zwischendurch mal einen Wein trinken, und einfach mal auch das Leben genießen. Und das möchte ich jetzt einfach auch euch beiden geben. Die Flasche in einem Madagaskar-Korb. Danke vielmals.
Ganz, ganz herzlich.
Genau.
Ja. Ja, da habe ich unten noch geschrieben, Ermutigung tut einfach gut. Es ist so. Und auch als Gemeinde unterwegs sein, Ermutigung tut einfach gut. Einander unterstützen, da wo man halt ist. Sagen, ja, das kann ich verstehen. Ob jetzt das Schmerzen sind, ob das Probleme sind im Leben. Ja, wir gehen durch dick und dünn zusammen, weil wir einen Heiland haben, weil wir Jesus haben. Und Gott steht zu uns jeden Tag. Mhm. So, Amen.
Genau. Amen. Ich wollte noch ganz kurz erklären, wie es uns jetzt geht und wie es weitergeht. Das ist nämlich noch spannend. Wir sind in die Schweiz gekommen und Madagaskar hatte damals schon die Grenzen geschlossen. Das heißt, wir durften zwar einreisen, aber zu der Zeit, Mitte Juni, als wir in die Schweiz reisen, durfte noch niemand wieder zurückreisen, wirklich niemand mehr. Und diese Situation ist bis heute so. Sie wollen sich schützen vor der Delta-Variante, dass das nicht auf die Insel hereinkommt. Das heißt, wir sind jetzt ein bisschen in der Schweiz gestrandet. Unser Rückflug für den 19. August, der wurde storniert und wir wissen wirklich nicht, wann es allenfalls wieder möglich sein wird, nach Madagaskar zurückzukehren. Man munkelt so, es wäre möglich. Eine Quelle sagt, am 15. August wird es wieder ein bisschen möglich sein. Man kann Anträge stellen, dass man eben als Resident von da mit besonderen Aufgaben, weil wir als Missionare da arbeiten, dass man da wieder zurück kann. Aber bis jetzt wurden alle Anträge von Freunden abgelehnt. Also wir haben Freunde bei Helimission und MAF, die wurden alle abgelehnt. Von daher haben wir gesagt, ja, wir warten noch. Sie sagen einfach Geduld, 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 ein bisschen warten. Wir werden also jetzt, stellen uns jetzt darauf ein, noch etwas in der Schweiz zu sein, werden in Wieler wohnen, weil wir da bei JMEM wohnen können, werden die Kinder mal in die Schule schicken und werden dann einfach von Woche zu Woche sehen, wann öffnet sich Madagaskar wieder und können wir wieder zurück. Das hat sich jetzt für uns wirklich verändert. Wir dachten, Ende August können wir dann schon wieder zurück, vielleicht eine Woche später oder so. Aber im Moment vermute ich wirklich eher, dass das noch 1 bis 2 Monate auch dauern könnte. Weil am Anfang, wenn das öffnet, muss man dann auch noch einen Flug kriegen. Da sind dann ja ganz viele, die zurück wollen. Ja, werden wir sehen. Genau, aber die Arbeit läuft weiter. Unser Team ist da, außer den Paartreffen, die machen wir nicht. Aber alle anderen Arbeiten, die laufen auch ohne uns weiter. Und da treffen wir uns immer wieder alle 2 Wochen online für 2 Stunden und reden darüber und ermutigen sie, beten zusammen. Und das geht eigentlich ganz gut so. Genau. Jetzt denke ich, es wäre schön, wenn wir zusammen aufstehen würden und für 2 Länder beten. Heute ist 1. August, wir wollen doch auch für die Schweiz beten, aber wir wollen doch auch für Madagaskar beten und für diese Arbeit, die da weiterläuft, jetzt auch ohne uns. Helft ihr damit? Ich denke, das passt. Machen wir es so, dass einfach Einzelne laut beten und ich dann abschließe im Gebet. Ja, danke Vater, dass wir alle einfach, danke Vater, dass wir alle da, wo wir sind, einfach Licht sein dürfen für dich. Und wir sind Licht, sei es in Madagaskar, sei es in der Schweiz. Und ich will auch die Schweiz segnen. Ich will dieses Land segnen an seinem Geburtstag, dass du zunehmen wirst, Jesus, in diesem Land. Menschen, die an dich glauben. Menschen, die ihre Hoffnung in dich setzen und wissen, dass sie nicht verloren gehen in dir, sondern ewiges Leben haben. Und dass diese Hoffnung auch schon ins irdische Leben einfach hineinstrahlt. Du bist ein Gott der Hoffnung. Und ich danke dir dafür, dass wir auch so in diesen Sonntag hineingehen dürfen. Amen.